herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausenpodcasts. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge. Heute zu Gast Martin Beckstein. Er ist Politikwissenschaftler an der Georg-August-Universität in Göttingen und er forscht zu politischer Regulierung von Intimbeziehungen. Und da sind wir ja schon direkt mitten in einem Thema, was ein salientes Thema der Moderne ist, nämlich sogenannte Online-Dating-Apps. Online-Dating ist längst, ja, man könnte sagen, zum Standard bei der Partnerinnenwahl geworden. In den USA hat fast die Hälfte der jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren schon mal eine Dating-App genutzt. In Deutschland liegt die Zahl sogar noch höher. Die Jugendlichen ab 16 Jahren weisen einen Wert von mehr als 60% auf, die schon mal bei einer Dating-App angemeldet waren. Und bis ganz besonders ist das nach der Corona-Pandemie angestiegen. Heute ist Online-Dating in Deutschland eigentlich die neue Normalität in der Partnerinnenwahl. Das trifft auch auf viele andere Länder zu. Genau über dieses Thema wollen wir sprechen. Denn es geht ja in gewisser Weise um die Ökonomisierung zutiefst menschlicher Bedürfnisse, Sehnsüchte, Wünsche, einfach eine Beziehung zu finden. Und damit geht es letztlich auch um ein Geschäft mit der Einsamkeit. So weit, so gut oder auch so schlecht. Aber was ist jetzt daran das Politische? Warum ist das politikwissenschaftlich relevant und interessant, Martin?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, zu diesem Thema. Und ich glaube, die erste Frage hilft uns direkt ins Thema reinzukommen. Also die politische Relevanz von Dating-Apps, das sagt uns in erster Linie, dass die Ausgestaltung von dem Intimleben der Menschen beziehungsweise der Rahmenbedingungen, wie Menschen miteinander in Interaktion treten können, in die Beziehungen eingehen und ausgestalten können, dass die politisch ist. Selbst ist Dating natürlich eine Privatangelegenheit, aber die Rahmenbedingungen sind politisch und die gesellschaftlichen Folgen sind es natürlich auch. Und das betrifft im Allgemeinen, sagen wir mal, die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, aber natürlich auch im digitalen Bereich, wo die Dating-Apps aktiv sind.
Du hast das auch mal gesagt. In einem Beitrag habe ich gelesen, Zitat, intime Beziehungen oft abgetan als Verhandlungen über triviale und scheinbar unpolitische Dinge sind alles andere als irrelevant für politisches Handeln. Was bedeutet das konkret?
Naja, also wir können an unterschiedlichen Stellen ansetzen. Also zunächst einmal sind ja die Intimbeziehungen im Grunde das Fundament einer Gesellschaft. Wie Menschen miteinander zusammenleben. Von dort aus gehen sie dann den Weg in die Öffentlichkeit hinein. Und insofern ist die Ausgestaltung eben dieser Intimsphäre ganz gesellschaftlich relevant und hat eben furchtbar diverse und auch diffuse Effekte. Na, und andererseits aber auch geht es natürlich darum, dass wir hier die zwischenmenschlichen Beziehungen regeln, also wie Menschen beispielsweise unterschiedlichen Geschlechts zueinander stehen. Das ist ja ein traditionelles Politikum und insofern glaube ich, dass es hier diffusere, aber auch direktere und vor allem eben unglaublich viele politisch relevante Aspekte zu beleuchten gibt.
Wir sprechen also über sowas wie Intimitätspolitik, über den Einsatz von Dating-Apps, das habe ich schon gesagt, als ein, vielleicht könnte man sagen, Werkzeug staatlicher Steuerung, um gesellschaftliche Herausforderungen wie möglicherweise sowas wie eine niedrige Geburtenrate oder soziale Spaltung zu bekämpfen. Zumindest ist es so, wenn man halt schaut, wie das politisch gesteuert wird in Autokratien. Dann nämlich wird es zu einem politischen Eingriff und dann kommen auch Fragen zur Privatheit, auch Ethikfragen genauer aufs Radar. Was weiß man bisher oder was wisst ihr aus der Forschung, die euch damit tiefer beschäftigt, über staatliche Dating-Apps in Autokratien? Ist es vor allem dort ein Werkzeug oder ist es auch etwas, was man in demokratischen Staaten vorfindet?
Also ich beantworte die Frage mal direkt. Also es gibt staatliche Dating-Apps sowohl in autoritären als auch in demokratischen Gesellschaften. Zu den autoritären gehören insbesondere China und der Iran zu den demokratischen Japan. Aber ich glaube, es ist nochmal relevant, eine Stufe früher einzusetzen bei der Intimitätspolitik im Allgemeinen. Und die kann ja liberaler oder autokratischer, autoritärer ausgestaltet werden. Ja, wie das autokratischer geschehen kann, da haben wir, glaube ich, ganz gute Vorstellungen. Aber wir vergessen darüber ganz gerne, dass auch eine liberale Demokratie Intimitätspolitik hat. Und zwar eine solche, die wirklich die gesamte Bandbreite der staatlichen Steuerungsmechanismen umfasst, von Verboten wie in Deutschland dem Bigamieverbot oder Inzestverbot über finanzielle Anreize, Ehegattensplitting, Symbolpolitik, wenn wir daran denken, dass der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft übernimmt bei kinderreichen Familien oder natürlich auch Aufklärung, der Sexualkundeunterricht. Das heißt, es gibt eine ganze Bandbreite an liberaler Intimitätspolitik und ich würde jetzt mal sagen, prima facie, auch wenn wir da natürlich über jedes Detail diskutieren können, gibt es einen großen gesellschaftlichen Konsens, dass es sinnvoll und legitim ist, dass Staaten hier in diesen sensibelsten Bereich des Lebens eingreifen. Die Frage ist natürlich dann immer, wo kippt das? Wo kippt hier eine Intimitätspolitik aus dem liberalen Bereich in den autoritären, autokratischen? Ja.
Vielleicht können wir da noch mal, kann ich da noch mal einhaken, weil du ganz am Anfang gesagt hast, da haben wir so eine Vorstellung, wie das in Autokratien läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da gar nicht so eine konkrete Vorstellung haben. Und ich kann mir das gerade auch nicht vorstellen. Ich habe jetzt die Online-Dating-Apps schon mehrfach angesprochen. Geht es dann tatsächlich um staatliche Apps? Und in deinen Beiträgen habe ich öfter auch den Begriff des Social Engineering gelesen. Vielleicht kannst du das damit auch noch mal zusammenbringen und die Effekte, auch so die Instrumentarien und das Vorgehen, die konkrete politische Steuerung vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer skizzieren.
Ja, in der Tat, also es gibt vielleicht die erste Maßnahme, die in einer Reihe von autokratischen Staaten in intimitätspolitischer Hinsicht vorzufinden ist, ist das Verbot von kommerziellen Dating-Apps wie Tinder oder Bumble. Und das ist nicht nur, das ist im Iran der Fall, das ist auch in anderen, insbesondere muslimischen Gesellschaften der Fall, zum Beispiel, wo Homosexualität verboten ist. Da gibt es natürlich dann einen Konflikt zwischen dem Angebot kommerzieller Anbieter, das maximal frei eigentlich erstmal ist, und den Vorstellungen des Staates. Also das ist schon der erste Punkt, ne? Also ein Verbot des gesamten Datingmarkts, um die Formen, die legitimen oder als legitim erachteten Formen von Intimbeziehungen einzuschränken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es eben dann zum Teil diese Kompensationsmaßnahmen gibt, wie im Iran, wo die kommerziellen Dating-Apps verboten sind, aber eine von öffentlicher Hand eine Dating-App bereitgestellt wird. Und ja, man kann das zunächst einmal vielleicht als einfach ein Alternativangebot fassen, dass also hier der Staat eine Dating-App bereitstellen will, aber nach eigenen Vorstellungen. Und die bestimmte Dinge ermöglicht, bestimmte Beziehungen auch privilegiert. Und vielleicht geht es noch ein Stückchen weiter, also in diese Richtung von Social Engineering hinein. Denn ein Faktum, das im Fall des staatlicher Dating-Apps wirklich einem ins Auge sticht, ist, dass sie alle mit demselben Argument legitimiert werden, nämlich, dass sie den Zweck haben sollen, die Fertilitätsraten zu steigern.
Was bedeutet Social Engineering ganz konkret?
Also Social Engineering kann man eigentlich definieren als ein bewusster Versuch der staatlichen Steuerung der Gesellschaft. Also der Begriff selbst ist ein bisschen außer Mode gekommen. Wir verbinden ihn auch stark mit staatlicher Planung, sozialistischer Planung vielleicht. Aber ich denke, im Grunde geht es natürlich um alle möglichen staatlichen Steuerungsprozesse, die können geschickter, ungeschickter gemacht werden, invasiver und weniger invasiv. Und da ist es eben dann die Herausforderung, eine richtige Balance zu finden.
Jetzt hast du eben Iran angesprochen und China. Jetzt gibt es noch weitere Beispiele, sowas wie Indien und Japan sind ja jetzt erstmal keine Autokratien. Aber die experimentieren, so wie ich es gelesen habe, auch mit staatlichen Apps. Was unterscheidet diese Länder wiederum von den anderen?
Ja, also ich glaube, alle diese Länder verdienen eine gesonderte Betrachtung und ehrlich gesagt gibt es da noch wirklich viel zu tun, schon deshalb, weil es gar nicht so leicht ist, an die Informationen dann im Einzelfall heranzukommen und weil wir es immer noch mit ziemlich neuartigen Phänomenen zu tun haben. Die japanische Dating-App, die ist ja erst vor ein paar Monaten eigentlich live gegangen. Also da müssen wir schon noch ein bisschen auch abwarten, bis wir in der Forschung wirklich valide Ergebnisse haben. Aber
Also,
um.
ja. Also wir sind wirklich total up to date mit diesem Thema, auch wirklich darauf zu schauen. Und es gibt noch gar nicht so viel Forschung zu dem Thema. Du bist also da wirklich sozusagen an der Speerspitze vielleicht einer DigitalforscherInnenbewegung, die sich mit diesen Themen beschäftigt.
Ja, das stimmt in der Tat. Also es gibt da jetzt noch nicht so viel Forschung. Es gibt natürlich schon viel Forschung über Dating-Apps, aber über diese staatlichen Dating-Apps und insgesamt die politische Regulierungsfrage, da gibt es noch wirklich wenig. Nun, weil du ja gefragt hattest nach diesen einzelnen Fällen, Indien. Indien ist ein Spezialfall, weil dort eben diese Dating-App eigentlich nur für eine ethnische Minderheit bereitgestellt wird, für die Parsi. Also das ist eine muslimische Minderheit. Und ich vermute eben, aber das ist eben eine Vermutung, dass deswegen dieser indische Fall wirklich auch sehr stark in diesem interethnischen Konflikt, beziehungsweise den interethnischen Spannungen zwischen Hindus und Muslimen zu betrachten ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Julia, aber es gab ja so eine Verschwörungsideologie in Indien, die ganz populär geworden ist, die von der Hindutva-Bewegung popularisiert worden ist und die hieß Love Jihad, also ein Liebeskreuzzug. Und da wurde eben unterstellt, dass Muslime Hindu-Frauen sozusagen abwerben würden, zum Zwecke eben der kulturellen Umerziehung. Also das ist eine natürlich eine Verschwörungsideologie und eine Bösartigkeit, aber es zeigt an, was vielleicht der Hintergrund ist, der kulturelle Hintergrund, vor dem jetzt diese indische Dating-App entstanden ist. In China gibt es wiederum eigene Bedingungen, insbesondere natürlich die Auswirkungen, die immer noch drastisch sind, der katastrophalen Ein-Kind-Politik. Aber auch in Japan ist ja das Hauptmotiv eben diese niedrige Geburtenrate. Und das ist vielleicht das Erstaunliche, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass wir es hier mit unterschiedlichen Ländern zu tun haben, die hier irgendwie Experimente starten, dass sie alle konvergieren in dieser Hoffnung, so möchte ich es mal ausdrücken, dass man durch eine Umgestaltung des Online-Datings eben diesen großen gesellschaftlichen Effekt von so großer Relevanz hervorbringen könnte.
Für mich schließt sich bei allem, was du gerade skizziert hast, eine methodologische Frage an, weil wie erforscht man sowas eigentlich? Teilnehmende Beobachtung wird es in diesen Ländern wahrscheinlich eher nicht sein. Also wie kommt man da wirklich zu Daten?
Ja, also das wird noch auch bei mir eine Herausforderung für die Zukunft sein. Deswegen möchte ich sie jetzt eher vage beantworten. Aber in der Tat gibt es Schwierigkeiten. Manche Länder stellen oder bereitwilliger Daten, Informationen zur Verfügung. In Japan gibt es da einige. Natürlich ist auch dann die Möglichkeit zu Experteninterviews gegeben. In manchen Ländern mehr als in anderen. Aber trotzdem, es gibt schon auch. Es dringt natürlich immer von Nutzerinnen und Nutzern auch etwas nach außen, also dass wir auf jeden Fall auf Erfahrungsberichte uns stützen können werden. Ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, aber methodisch herausfordernd wird es schon werden.
Vielleicht kommen wir da mal so langsam zu den Demokratien. Da haben wir ja das eben ganz kurz angerissen, aber das ist ja letztlich das, was uns auch besonders interessiert, wenn wir vielleicht zurück nach Deutschland kehren. Also Überwachung, Steuerung bei insgesamt staatlichen Apps ist ja mindestens genauso problematisch eigentlich wie das bei Plattformen, die nach den Regeln der Kommerzialisierung funktionieren und agieren, weil ein ganz zentrales Problem die Intransparenz ist. Also sowohl beim einen als auch beim anderen gibt es ja durchaus bei allem positiven und technischen Fortschritt immer auch Kehrseiten. Und eine Kehrseite wäre eben zum Beispiel sowas wie Intransparenz. Wenn es jetzt aber denkbar ist, dass es so eine staatliche Dating-App auch in Deutschland in einer Demokratie geben kann, was wäre denn ein wünschenswerter Unterschied etwa beispielsweise zu China?
Ja, also die algorithmische Transparenz, das ist natürlich erstmal eine wunderbare Möglichkeit, die ja allen offen steht, also die Algorithmen offen zu legen. Das wäre überhaupt kein Problem. Die Frage ist, wie viel es bringt tatsächlich, weil die Algorithmen kompliziert sind, weil die zum Teil natürlich auch KI gesteuert sind, so dass man gar nicht richtig hinterherkommt. Also Transparenz, da haben wir ja immer das Problem, dass das auch einfach uns nur bedingten Zugriff drauf gibt, dann die Mechanismen zu kontrollieren. Ich gehe übrigens auch gar nicht davon aus, dass bei den Algorithmen selbst momentan so wahnsinnig viel manipuliert wird. Also sei es jetzt von staatlicher Seite, sei es von kommerzieller Seite, sondern es geht ja vielmehr darum, dass wir hier einem neuartigen Machtphänomen begegnen, also der Vermittlungsmacht. Das passt bei Online-Dating finde ich ja ganz besonders gut, aber es betrifft auch andere Aspekte der digitalen Ökonomie. Also eine Vermittlungsmacht, wo die Zwischeninstanz zwischen unterschiedlichen Nutzerinnengruppen eben, ja, auf jeden Fall, also durch kleine Unterschiede große Wirkung erzielen kann. Und es ist also deswegen wichtig, langfristig gesehen, dass hier die Gesellschaft Handhabe hat, also auf jeden Fall eine Kontrolle ausüben können wird. Nicht, weil diese Nutzung von Vermittlungsmacht notwendigerweise negativ ist, sondern ich denke eher, sie ist positiv grundlegend, aber sie kann natürlich missbraucht werden oder für Zwecke genutzt werden, die nicht demokratisch abgesichert sind. Also algorithmische Transparenz, ja, das sollte, denke ich, schon dazugehören, insbesondere wenn eben der Staat tatsächlich jetzt hier als Unternehmer tätig würde. Aber das ist wirklich nur ein Aspekt, von einem größeren Spektrum an Möglichkeiten.
Ein großes Aber, was mir sofort einfällt, ist Staatsversagen, was ja in vielen Politikfeldern auftritt. Also warum sollte man eine staatliche Dating-App in Deutschland entwickeln, wenn uns viele Fälle lehren, dass Märkte bestimmte Leistungen in Lebensbereichen besser, effizienter, maßgeschneiderter regeln können oder erbringen können? Also kurz gefragt, der Staat kann nicht alles besser. Warum sollte er gerade im Dating politisch regulieren oder steuern oder auftreten als Leistungserbringer?
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Also grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass der Staat alles besser kann. Vieles kann er eben nicht besser. Und ich denke auch im Bereich des Online-Datings, also der Vermittlung von Intimbeziehungen, da kann er vieles schlechter. Daran besteht für mich kein Zweifel. Deswegen ist auch aus meiner Sicht Kulturpessimismus jetzt bei dieser Online-Dating-Kultur völlig fehl am Platze. Also Online-Dating bringt für viele Menschen unfassbar viele tolle Möglichkeiten. Und das ist erstmal festzuhalten und da brauchen wir keinen Staat. Und wenn der Staat sich beteiligen würde, dann würde es im Zweifel schlechter machen. Aber, und das ist das große Aber jetzt, es ist wichtig zu begreifen, dass der Markt eben dieses Gut der Partnervermittlung einseitig oder unvollständig bereitstellt. Also das heißt, dass bestimmte Nutzerinneninteressen hier besser vom Markt abgedeckt werden können als andere. Und das ist ein Phänomen, das wir natürlich auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennen, ob das der Wohnungsmarkt ist oder Krankenkassen, Kulturpolitik. In all diesen Bereichen schafft es ja der Markt, tolle Angebote bereitzustellen. Ja, und da ein Staat muss nicht in Konkurrenz treten, wenn es darum geht, Blockbuster zu produzieren, aber vielleicht bei Arthouse-Filmen, da muss er dann eben doch unterstützend wirken, wenn wir das Gefühl haben, dass das ein wichtiges gesellschaftliches Gut wäre. Naja, und in welcher Hinsicht sind jetzt also diese kommerziellen Dating-Apps einseitig in ihrer Bereitstellung des Angebots? Ja, sie haben eben aufgrund der ökonomischen Struktur, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, aber eben diese Tendenz, sich auf kurzfristige, multiple, unverbindliche Beziehungen zu fokussieren. Da können Sie besser agieren, als wenn es um verbindliche, langfristige geht.
Ja, Sie würden damit ja, wenn ich dich richtig verstehe und dein Argument eigentlich dann auch Ihr eigenes Marktmodell abschneiden. Also wenn sozusagen alle, die sich dort beteiligen, in langfristige oder dauerhafte Beziehungen vermittelt würden, dann bedeutet das letztlich ja auch, dass die App, die kommerzialisiert ist, darüber dann kein Geld verdient. Währenddessen, wenn es ein kurzer Erfolg ist, sodass das Vertrauen in die Fähigkeit der App gewahrt bleibt, der Nutzerinnen und Nutzer, der Konsumentinnen und Konsumenten, weiß nicht, wie man das in diesem Fall am besten deklariert oder ausdrückt oder benennt. Aber wenn das Vertrauen quasi gewahrt ist, dass man sich danach wieder beteiligt, auch wenn man à la longue gescheitert ist in einer Beziehung, aber man gesagt hat, die Vermittlung hat aber ja positiv geklappt, dann kehre ich quasi auf diese Dating-App zurück, währenddessen nicht umgekehrt, wenn dieser Erfolg ausbleibt oder auch wenn ich auf Dauer vermittelt werde. Vielleicht entweder keine Dauerkundin oder keine Dauerkonsumentin bin oder Nutzerin und quasi dann das Geschäftsmodell eigentlich der Plattform in Gefahr gerät, oder?
Ja, also ich denke, es ist hilfreich, erstmal festzuhalten, dass es wirklich unterschiedliche NutzerInneninteressen gibt. Und manche wollen eben hier die Liebe fürs Leben finden, andere haben andere Vorstellungen. Erotische Abenteuer, Selbstbestätigung, Frustabbau, auch betrügerische Absichten. Es gibt ja alles. Es ist ein Sammelplatz für alle möglichen Leute. Und es ist ja klar, dass man vielleicht diese unterschiedlichen Nutzerinteressen nicht gleich bearbeiten kann. Nun ist die Frage natürlich, weil eigentlich der Markt sich dann immer ausdifferenziert und für alle etwas bereitstellt, warum wir im Bereich des Online-Datings so eine große Homogenität vorfinden. Und ich meine das sehr ernst. Also die größte Diversität besteht auf dem Bereich der Werbung, also wie das Marketing erfolgt der einzelnen Plattformen. Aber von dem Design, der Funktionsweise und eben der Bereitstellung von Dienstleistungen sind sie sehr ähnlich. Also was hier aufgrund der Monetarisierungsmöglichkeiten vorzufinden ist, das nenne ich das Pay-and-Stay-Modell, also dass die Dating-Apps davon profitieren, wenn NutzerInnen möglichst lange bleiben und möglichst aktiv sind. Nutzerbindung und Maximierung von NutzerInnen-Engagement. Das kann dann monetarisiert werden über Abonnements, über Bezahlfeatures, Werbung und natürlich auch Verkauf von Daten. Aber für all das ist es eben wichtig, dass die Leute bleiben. Und das funktioniert für manche gut, bei manchen NutzerInnen-Interessen, aber eben bei anderen schlecht. Und da sieht man auch, dass es so eine, das ein bisschen seltsam wäre, wenn wir allein schon sowas nehmen würden wie Bezahlfernsehen. Ja, da haben wir einen Unterschied, weil man da nicht einfach sein Interesse langfristig dann einmal befriedigen könnte. Aber im Bereich der Intimbeziehungen eben vielleicht schon. Warum soll man jetzt ein Abonnement weiter bezahlen, wenn man doch jemanden gefunden hat? Also kurzum, hier haben wir es marktbedingt aufgrund der Anreize mit einer Vorstrukturierung eigentlich zu tun, die Dating-Apps auf dieses Pay-and-Stay-Modell ausrichtet. Aber das ist eben nur für einen Teil der Nutzerinnen das Richtige. Wir bräuchten ein Zusatzangebot, ein Find-and-Bind-Modell, bei dem also die Leute letztendlich nicht nur bei der Suche unterstützt werden, sondern tatsächlich beim Finden und bei der langfristigen Interessensbefriedigung. Und das kann auf jeden Fall Stand jetzt nicht gut vom Markt erfüllt werden.
Und das würde uns dann wieder zu der staatlichen App führen. Aber ich hätte dann trotzdem die Anschlussfrage, gerade auch mit Blick auf die unterschiedlichen Interessen der Nutzerinnen und Nutzer. Warum sollte man denn eigentlich von einer privaten oder was könnte die Motivation sein, von einer privaten zu einer staatlichen App wirklich zu wechseln? Weil wir haben es ja bei sozialen Netzwerken auch so, dann entstehen da neue, dann gibt es manchmal Wechsel oder so neue Suchbewegungen, dann gibt es bestimmte Trends, dann schafft es mal wieder eine neue Plattform oder ein soziales Medium, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die Followerschaft oder die Friends oder was auch immer dort jedenfalls die Nutzerzahl zu erhöhen. Aber insgesamt sehen wir, dass diese Wechselbewegungen doch eher behäbig sind. Also wie viel Erfolg verspricht denn eigentlich die Entwicklung einer solchen staatlichen App?
Ich denke, dass eine staatliche Dating-App viel mehr Erfolg hätte, sogar als eine öffentlich-rechtliche, sagen wir mal, öffentlich-rechtliche soziale Medien. Denn also erstens können wir beobachten, dass Nutzerinnen beim Online-Dating ständig wechseln. Die wechseln zwischen den unterschiedlichen Anbietern immer in der Hoffnung, dann jemand anderen, neuen, besseren zu finden. Das ist nicht so bei den sozialen Netzwerken, wo es ja gerade darum geht, dass man möglichst lange mit möglichst vielen vernetzt bleibt. Also da ist ein struktureller Unterschied. Das Zweite ist, dass es ja durchaus Grund geben könnte, dass man eben in den Staat größeres Vertrauen hat als in einen kommerziellen Anbieter. Da kommt es natürlich auf die Ausgestaltung und die Bedingungen an, aber und auch auf die Kontexte. Also in den skandinavischen Staaten würde ich meinen, da ist das Vertrauen in den Staat, in staatliche Angebote hoch. Und ich denke auch noch in Deutschland ist es relativ zufriedenstellend. In anderen Staaten mag das anders sein, aber deswegen denke ich, gäbe es hier schon ein gehöriges Potenzial. Und vor allem halt dann, wenn tatsächlich dieses staatliche Angebot eine tatsächliche Alternative darstellen würde. Also wenn es wirklich ein anderes Modell wäre, vielleicht eine andere Monetarisierungsform, andere Ausgestaltung des App-Designs und der Algorithmen, eine transparente Offenlegung. Ich denke schon, dass das viele ausprobieren würden. Entweder, weil sie sich tatsächlich dann davon versprechen, langfristige BeziehungspartnerInnen zu finden, oder einfach nur aus Kuriosität. Also ich denke, das ist beides möglich.
Vielleicht können wir die Begriffe Ethik und Moral auch noch mal mit reinnehmen. Ich frage mich nämlich, inwiefern kommerzielle Plattformen überhaupt ein Interesse an sowas wie Familiengründung oder auch sozialer Kohäsion haben können. Wenn wir auf die Empirie schauen, dann sieht man nur etwa 53% geben in Umfragen an, positive Erfahrungen mit der Nutzung von Dating-Apps bisher gemacht zu haben. Insbesondere Frauen berichten sehr stark von Negativerfahrungen in Form von sexualisierter Diskriminierung oder sogar Gewalt. Also in Studien wird sehr deutlich, dass ein hoher Prozentsatz weiblicher Nutzerinnen über die Nutzung von Dating-Apps sexuelle Übergriffe erlebt haben. Andere Studien besagen, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder anderer Hautfarbe, beispielsweise junge schwarze Männer, 99% ist hier eine Zahl, die mir doch auch sehr, sehr hoch erscheint oder alarmierend erscheint, in irgendeiner Form rassistisch motivierte sexuelle Diskriminierung erlebt haben. Also es scheint schon so zu sein, dass sich rassistische Vorurteile, Stereotypisierung bei Dating-Apps durchaus verstärken. Wie destruktiv, wenn ich das so ausdrücken kann, sind Dating-Apps?
Ja, also ich stelle mal kurz die Frage nach Ethik und Moral so ein bisschen hintan, aber wir kommen da sehr gerne nochmal drauf zu sprechen. Also momentan können wir in der Tat feststellen, dass diese Anfangseuphorie im Online-Dating ein bisschen verflogen ist, weil wir eben auch sehen können, ja, dass vieles nicht funktioniert und viele sehen, es sind frustriert aufgrund negativer Erfahrungen oder eben auch, weil es halt einfach schlichtweg nicht funktioniert hat. Spielt ein bisschen mit rein, dass die Erwartungen vielleicht ans Online-Dating ein bisschen noch hochgehängt werden, auch von den Werbeabteilungen selbst. Aber zunächst mal die Zahlen, die du genannt hast, die halte ich jetzt erstmal für richtig. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Und eine Ursache davon ist die Anonymität. Ja, also dass letzten Endes jeder unter einem Pseudonym hier sich ein Profil anlegen kann und deswegen auch letztlich ungestraft sich fehlverhalten kann. Deswegen, das ist ein Feature oder ein Aspekt, der alle staatliche Dating-Apps eigentlich kennzeichnet. Meines Wissens ist eben, dass es eine verbindliche Verifikation von Profilen geben muss, also dass die Identitäten tatsächlich festgestellt werden. Damit kann man ein ganz viel von diesem Frust und dieser Unzufriedenheit, die es momentan gibt, potenziell beheben. Zumal Behörden ja hier über Möglichkeiten der Verifizierung verfügen. Also hier besteht tatsächlich jetzt für staatliche Angebote großes Potenzial, aber die privaten Anbieter arbeiten natürlich auch mit Nachdruck daran. Also es ist ja in ihrem Interesse, na, dass es eben weniger Unzufriedenheit, weniger Frust gibt. Aber es sind zum Teil technische Probleme. Sie haben nicht so die Möglichkeit zur Verifizierung von Profilen. Es sind auch noch technische Spannungen, wenn sie wenn Sie eine effiziente Dienstleistung anbieten wollen, dann ist ein Mechanismus, der immer genutzt wird, das kollaborative Filtern. Also, dass letztendlich mir nicht nur angeboten wird, was ich gerade definiert habe als interessant für mich, sondern eben auch, dass immer geschaut wird, was haben Menschen, die so sind wie ich, denn eigentlich gewollt. Und das hat eben im Bereich des Online-Datings dazu geführt, eben zu auch diesen, die du angesprochen hast, diesen rassistischen Biases, ne? Dass also, dass hier sich irgendwelche Schönheitsideale oder eben Präferenzen auch in ethnischer Hinsicht zu perpetuieren. Ja, und da haben private Anbieter eben so einen Interessenskonflikt, dass sie nicht genau wissen, sozusagen, wo sollen sie jetzt den Riegel vorschieben und was sollen sie zulassen, eben um ein möglichst vielfältiges Angebot zuzulassen. Aber für eine staatliche Alternative würde ich wiederum meinen, wenn man auf kollaborative Filter verzichten würde, könnte man schon einiges gewinnen. Wiederum so eine kleine Mikrotechnik, mit der man einen größeren Unterschied machen kann, auch wenn man dann eben nicht irgendwie mit 30, 40 Profilen pro Tag konfrontiert werden kann.
Und wenn wir auf den Aspekt von Moral und Ethik dann doch noch mal kurz zu sprechen kommen.
Ja, genau. Also ich habe einige Studien dazu gelesen und auch Interviews, und es ist so eine ziemlich häufige Erfahrung, dass die BetreiberInnen von Dating-Apps, also die sind ja jetzt keine Paartherapeuten oder Soziologen, sondern das sind Unternehmer. Und die betrachten das einfach als ein Marktangebot und verbinden da keine jetzt größeren moralischen Ansprüche damit. Aber es gibt Ausnahmen, ne? Und es gibt durchaus Dating-Apps, die eben sehr bewusst und auch aus dem Staff heraus ein Interesse haben, eigentlich so ein bisschen hier progressiv in die Gesellschaft hineinzuwirken, den Menschen bessere Möglichkeiten geben, Romantic Agency auszubilden, also dass sie sich ein bisschen ausprobieren können, herausfinden eigentlich, was ihre Präferenzen sind, was ihre auch sexuelle Identität vielleicht ist. Und das ist ja auch einer der großen Vorteile tatsächlich des Online-Datings, dass jetzt die Menschen viel bewusster sich mit ihrem entweder Status als Single oder eben ihren Beziehungswünschen auseinandersetzen. Und deswegen würde ich meinen, also der Markt ist nicht entmoralisiert, ne? Sondern der Markt ist ein Markt, und dann gibt es auch welche, die noch ein bisschen da größere Ambitionen mit verbinden. Aber gegenüber gewissen moralischen und ethischen Überlegungen ist der Markt halt auch ein Stück weit resistent, und die angesprochenen, die Förderung von langfristigen Beziehungen, das funktioniert eben innerhalb des bestehenden Marktes nicht so gut. Und möglicherweise, das weiß ich nicht ganz genau, gibt es da auch jetzt noch nicht genügend, die das mit Nachdruck probiert haben. Also ich denke, es gäbe schon noch ein bisschen Luft für alternative Modelle von Dating-Apps in der Privatwirtschaft. Vielleicht dringt da noch jemand vor, aber Stand jetzt würde ich meinen, dass die einfach einen strukturellen Nachteil haben gegenüber den anderen.
Wäre vielleicht eine bessere politische Regulierung der erste Schritt, bevor man sich an die staatliche macht. Aber wenn wir in die Richtung nochmal denken, könnte man sich auch vorstellen, dass die perfekte Dating-App auch sowas wie demokratiefördernd wirken könnte? Was müsste sie dafür mitbringen? Oder wie müsste sie angelegt sein?
Ja, ich muss vielleicht mir noch einen Punkt rausnehmen. Und zwar Regulierung würde ich nämlich tatsächlich meinen, darauf sollten wir eigentlich verzichten. Die Regulierung im Sinne von einer Markthomogenisierung. Ja, ich finde, das ist einerseits schwierig, weil die Politik immer zu langsam ist, ist unglaublich bürokratisch und furchtbar teuer. Ich glaube, ein erster guter Schritt in Deutschland wäre schon Deregulierung. Wir haben nämlich diesen wahnsinnig anachronistischen Ehemäkler Paragraph 656 BGB. Der wurde 1900 eingeführt, und die Intention war es, kommerzielle Partnerschaftsvermittlung oder Ehevermittlung eben zu delegitimieren. Und was tut sie? Also sie bewirkt, dass Erfolgsprämien von Ehevermittlern nicht einklagbar sind. Also das Resultat ist eigentlich, dass die E-Vermittler eben in so Vorauskassenmodelle hineingedrängt werden, anstatt in Erfolgsprämienmodelle, was ja interessant wäre, ne? Also das heißt, möglicherweise würde es schon etwas bringen, einfach diesen anachronistischen Paragraphen abzuschaffen. Aber nun jetzt zu deiner eigentlichen Frage, ne? Nach der, nennen wir es mal, dem demokratischen Potenzial von Dating-Apps. Also da möchte ich jetzt natürlich nicht zu groß ansetzen. Also muss man ein Stück weit auch die Kirche im Dorf lassen. Hier geht es um Dating, um Intimbeziehungen und nicht die Rettung unserer Demokratie. Aber man kann an ein paar Punkten schon vielleicht ansetzen. Und das eine ist natürlich, dass so eine Kultur der Unverbindlichkeit, die eben über einen völlig unregulierten Datingmarkt letztendlich sich festsetzen kann in der Gesellschaft, dass die eben auch die soziale Kohäsion ein bisschen aus oder abbauen könnte. Wir haben auch aufgrund der angesprochenen kollaborativen Filter natürlich so Blasenbildungen, also dass sich so homogame Muster ausprägen, dass Menschen Ähnliches suchen, ähnlicher sozialer Status, Bildungsstatus, auch ethnische Hintergründe, ideologische Ausrichtung. Das spielt bei den kommerziellen Dating-Apps eine große Rolle, weil man eben weiß, dass ideologisch gleichgepolte Menschen besonders gut miteinander können. Also da sind schon bestimmte Ansatzmöglichkeiten, also dass eben ein alternatives Angebot Diversität und soziale Kohäsion stärken könnte. Natürlich dazu auch die Gleichstellung weiter vorantreiben könnte und die gesellschaftliche Teilhabe. Naja, und inwiefern jetzt dann noch irgendwie vielleicht weiterführende Effekte auf die politische Kultur auszumachen sind. Also man kann Zusammenhänge herstellen, gerade wenn wir hoffen dürften, dass ein besseres Angebot hier für Partnerschaftsvermittlung dazu führen würde, dass es weniger Einsamkeit gibt. Na, dann könnte man natürlich sagen, ja, wir wissen ja, dass Einsamkeit auch zur Radikalisierung führt. Und dann wäre die Verhinderung von Einsamkeit durchaus wieder für die politische Kultur relevant. Aber das sind ein bisschen Umwege, da gebe ich schon zu, dass wir eben sagen müssen, beschränkte Effekte sind denkbar.
Ganz, ganz herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Ein spannendes Thema, was ganz am Anfang der Erforschung steht und sicherlich noch viel politikwissenschaftlicher Erforschung bedarf. Vielen Dank für den Besuch im politischen Pausen-Podcast, Dr. Martin Beckstein.
Herzlichen Dank, das hat viel Spaß gemacht.